gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe Gerührt und geschüttelt. Mein Name ist Solveig Grahl und bei mir ist heute Andreas Hesse.
Hallo.
Er leitet das gemeinsame Fundraising von Kirche und Diakonie, ist also dafür zuständig, dass für die gute Sache auch gutes Geld zusammenkommt. Und eine richtig gute Sache ist die Aktion Kindern Urlaub schenken. Die gibt es mittlerweile schon seit 20 Jahren. Darüber wollen wir in unserem Podcast heute sprechen. Dann gibt es den Hoffnungsengel, das ist ein ganz besonderes Spendenbündnis, auch das wird Thema sein. Und natürlich auch die Frage, wie leicht oder wie schwer ist es überhaupt, heute Menschen noch zum Spenden zu bewegen. Herzlich willkommen, Andreas Hesse.
Vielen Dank für die Einladung.
Gehen wir gleich in medias res. Kinder brauchen Urlaub. Das steht auf der Webseite der Diakonie Mitteldeutschland. Jetzt kann man denken, na klar, Urlaub braucht jeder. Natürlich brauchen auch Kinder Urlaub. Das ist ja was ganz Selbstverständliches, gerade in so einem reichen Land wie Deutschland. Aber offenbar ist es das nicht.
Das stimmt, das ist es nicht. Also es ist ein großes Problem, finde ich. Ich finde, man muss ein kleines Stückchen zurückgehen und sich mit dem Begriff von Armut mal beschäftigen. Also wir leben in einer Region, in der jedes vierte Kind von Armut betroffen ist. Und Armut äußert sich in verschiedener Weise. Da ist natürlich die finanzielle Benachteiligung, die da eine Rolle spielt, aber Armut hat auch immer eine emotionale Komponente. Und Armut bedeutet ausgegrenzt sein. Armut bedeutet, an bestimmten Dingen nicht teilhaben zu können. Für mich das emotional ergreifendste Beispiel ist immer wieder, wir haben es mit Kindern zu tun, die ihre Freundinnen und Freunde nicht zum Kindergeburtstag einladen können und die dann eben auch nicht mehr eingeladen werden, weil dieses Prinzip von Seite und Gegenseite dann eben irgendwann nicht mehr funktioniert. Und das ist für Kinder eine extrem belastende Situation, weil sie an der Stelle wirklich merken, ich gehöre hier nicht mit dazu. Und dieses emotionale Gefühl von Armut, das ist eigentlich das, was uns prägt. Das ist auch das, was unterscheidet vielleicht von Armut von früheren Generationen. Ich erlebe das ja oft, wenn so die Eltern- oder Großeltern-Generationen sagt, wir hatten dies oder jenes auch nicht. Naja, aber die Situation hat sich verändert. Wenn in unserer gegenwärtigen Situation spazieren gehen nicht mein größtes Hobby ist, nicht meine größte Passion, was bei Kindern relativ selten vorkommt, dann brauche ich für meine Freizeitbeschäftigung, dann brauche ich für das, was ich tun will, Geld.
Das heißt, es geht sozusagen bei diesem Kinder brauchen Urlaub natürlich nicht darum, um Luxusreisen in irgendwelche Resorts oder sonst wohin, sondern es geht um ganz grundsätzliche Bedürfnisse von Kindern, letztendlich sehr bescheidene Bedürfnisse, kann man ja sagen, wie das Beispiel, ich möchte auch zu meinem Kindergeburtstag einladen und möchte eingeladen werden. Also das sind ja letztendlich ganz grundsätzliche Dinge und kein Luxus.
Bei der Aktion Kindern Urlaub schenken geht es im Grunde genommen um das Grundrecht von Kindern auf Freizeit und Spiel. Das ist das, was wir mit der Aktion Kindern Urlaub schenken ein Stück weit umsetzen wollen. Und es geht dabei um Stadtteilfreizeiten, es geht um Reisen in Landschulheime, es geht um die Teilnahme an Veranstaltungen und an Reisen der evangelischen Jugend. Das sind die Dinge, die wir gerne umsetzen wollen. Das sind die Maßnahmen, wo wir auch Kindern aus sozial benachteiligten Haushalten, aus finanziell benachteiligten Haushalten die Möglichkeit geben wollen, mit dabei zu sein.
Mhm. Gehen wir mal 20 Jahre zurück. Mhm. So lange gibt es diese Aktion jetzt schon, ein langer Zeitraum. Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern dieser Aktion. Was war die Motivation? Warum ist das überhaupt ins Leben gerufen worden?
Es gibt eine Gründungsgeschichte, kann man eigentlich schon fast sagen. Und zwar eine Sozialarbeiterin erzählte uns ein Beispiel. Ein junges Mädchen, eine Schülerin, wurde nach den großen Ferien aufgefordert, ihr schönstes Ferienerlebnis zu beschreiben. Und dieses Kind kam eben aus einem Haushalt, das sozial benachteiligt war. Dieses Kind konnte jetzt nicht aus der eigenen Erfahrung heraus schöpfen, was jetzt Schönes in den Ferien passiert ist. Also hat sie ihre Fantasie spielen lassen und sie hatte Ferienerlebnisse aufs Papier gebracht. Und sie schrieb von Elefantenrennen in Afrika und wie sie mit der Riesenschlange gekämpft hat. Also es war eine blühende Fantasie da. Einerseits ist es eine sehr, sehr rührende Geschichte, es macht aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch das Dilemma deutlich, nämlich dass es Kinder gibt, die an den Dingen, die für andere Kinder selbstverständlich sind, nicht teilhaben können. Und 2006 war die Zeit, wo wir noch diskutieren mussten mit Menschen, gibt es in Deutschland Armut? Da waren wir noch in der gängigen Situation, dass wir sagen, Armut gibt es in anderen Ländern, Armut gibt es nicht in unserem reichen Deutschland. Mhm. Und das hat sich verändert seit den 2000er Jahren. Wir haben in Deutschland ein Problem mit Armut. Wir haben Menschen, die nicht teilhaben an gesellschaftlichen Weiterentwicklungen. Wir haben ganze Bevölkerungsgruppen, die von dem wirtschaftlichen Aufschwung der 2010er Jahre nicht profitiert haben, von den Krisen, Stichwort Corona, Energiekrise, jetzt Lebensmittelverteuerung, aber natürlich genauso beteiligt sind wie alle anderen Einkommensgruppen.
Und das war sozusagen dann diese Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, mit der Auslöser zu sagen, wir müssen überlegen, was können wir als Diakonie machen, um diese Kinder mehr teilhaben lassen zu können?
Wir sind damals davon ausgegangen, dass wir vielleicht 2, 3, 4 Jahre zu Spenden aufrufen, das Ganze mit einer Pressearbeit begleiten, mit sozialpolitischen Botschaften begleiten und dann wird in 3, 4, 5 Jahren wird das Problem wieder behoben sein, weil dann die öffentlichen Träger da wieder einspringen und Ferienfreizeiten unterstützen. Wir sind damals gestartet mit der Grundaussage, dass wir sagen, wir haben nicht vor, jetzt die staatlichen Instanzen an dieser Stelle zu ersetzen, aber wir können es nicht zulassen, dass die Kinder groß werden, bis wir politisch aktiv werden oder bis wir politisch wirksam werden konnten. Das war damals die Grundhaltung. Jetzt haben wir diese Situation seit 20 Jahren und insofern sind 20 Jahre Urlaub schenken natürlich einerseits ein Grund zum Feiern und aber andererseits auch ein Grund, um nachdenklich zu werden und sich die Frage zu stellen, warum in der 4. oder 5. reichsten Industrienation der Welt wir ein solches Problem haben.
Also würden Sie sagen, der Staat kommt seiner Aufgabe da nicht nach? Oder ist es auch Aufgabe von Kirche und Diakonie sowieso, da mit dabei zu sein und sich zu engagieren?
Ich sehe es grundsätzlich schon als eine gemeinsame Aufgabe. Wir erleben aber momentan die Situation, dass die Kommunen finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen und nicht die Möglichkeit haben, in präventive Arbeit zu investieren. Das hat aber eben auch zur Folge, dass wir dann in anderen Maßnahmen dann umso mehr investieren müssen. Also viele Kommunen klagen ja darüber, dass sie sehr, sehr viel Geld für die Hilfen zur Erziehung ausgeben müssen. Da liegt natürlich die Frage nahe, ist es möglicherweise finanziell langfristig gesehen günstiger, in präventive Maßnahmen zu investieren, als dann die Situation zu haben, dass wir für die Hilfen für Erziehung sehr viel Geld ausgeben müssen. Mit der Aktion Kindern Urlaub schenken wollen wir in diese präventive Arbeit hineingehen. Wir wollen Kindern die Möglichkeit geben, aus der Alltagssituation auszubrechen, sozialpädagogisch betreut neue Erfahrungen zu machen, neue Freundschaften zu knüpfen und den Kontakt zu den Fachleuten aus der Sozialarbeit zu vertiefen. Weil da läuft ja im Grunde genommen das, was die Kinder stärkt und was die Kinder resilient macht gegen das, was sie umgibt.
Wie schwer war der Start? Ist die Aktion damals vor 20 Jahren, die war dann ja neu, war es schwer, die zu starten? War es schwer, die bekannt zu machen oder war das fast, ja, Selbstläufer würde ich nicht sagen, aber ging das reibungslos?
Wir hatten damals mit der Situation zu tun, dass viele Menschen die Frage gestellt haben, gibt es denn in so einem reichen Land wie Deutschland Armut? Das war tatsächlich etwas, wo wir zunächst mal aufklären mussten, woher kommt Armut, warum geht es Menschen so, wie es ihnen geht und warum ist es bestimmten Menschen aus den ganz unterschiedlichen Gründen nicht möglich, sich so um ihre Kinder zu kümmern, wie sie sich das selber gerne wünschen würden. Und warum ist es für bestimmte Einkommensgruppen, warum ist es für bestimmte Familien nicht möglich, den Zoobesuch, den Museumsbesuch und die gemeinsame Familienreise zu finanzieren? Das mussten wir erstmal erklären. Von Seiten unserer Spenderinnen und Spender bin ich immer wieder aufs Neue überrascht über die große Hilfsbereitschaft, über das große Vertrauen auch in Kirche und Diakonie und über die große Spendenbereitschaft, die wir erfahren. Also von der Seite her ist es seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte.
Jetzt kann man ja spenden, zum Beispiel über die Website der Diakonie Mitteldeutschland, über das Spendenbündnis Hoffnungsengel, da kommen wir nachher noch drauf. Aber eine große Aktion innerhalb dieser Aktion Kindern Urlaub schenken ist ja der Lauf- und Schenke-Benefizlauf, der jedes Jahr organisiert wird, meistens an einem anderen Ort. Vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, was hat es mit diesem Lauf auf sich? Worum geht es da?
Der Lauf- und Schenke-Benefizlauf ist inzwischen eine der größten Fundraising-Aktionen, die wir im Rahmen der Aktion Kindern Urlaub schenken umsetzen. Die Idee, es gibt so 400 bis 600 Läuferinnen und Läufer, die laufen ihre 500-Meter-Runden und für jede Runde, die sie laufen, spendet ein Laufpate 1, 3, 5 Euro, je nachdem, wie viel er geben möchte. Wir haben die Evangelische Bank als Partner mit dabei, die für jede Runde, die gelaufen wird, in der Regel 50 Cent gibt, also 1 Euro pro Kilometer. Wir haben die Chevalier-Stiftung mit dabei, die die Einnahmen verdoppelt bis zu einer bestimmten Summe. Und wir haben oft noch weitere Partner in diesem Jahr, beispielsweise auch die AOK Plus mit dabei, die uns unterstützt, die beispielsweise dann Getränke und das Wasser zur Verfügung stellt für die Läuferinnen und Läufer. Und alles zusammengenommen kommen inzwischen so zwischen 50 und 60.000 Euro bei diesem Lauf zusammen. Und bei einem Gesamtvolumen von 300.000 Euro, also inzwischen braucht die Aktion Kindern Urlaub schenken jährlich etwa 300.000 Euro, um alle Maßnahmen umzusetzen, sind 60.000 Euro, also 50.000 bis 60.000 Euro schon ein gehöriger Beitrag.
Ja, also das ist ein großer Teil sozusagen, der aus diesem Lauf dann zustande kommt.
Und neben dem finanziellen Aspekt ist unser Lauf, unser Benefizlauf auch immer so ein kleines, ich sag mal, Volksfest, das wir da initiieren. Da kommen Spenderinnen und Spender zusammen. Es sind ganz, ganz viele Kindergruppen aus sozialen Einrichtungen da. Es kommen Sponsoren mit dazu. Also die unterschiedlichen Gruppen, die ein Interesse daran haben, dass die Aktion Kindern Urlaub schenken, stark und gut und wirksam ist, die kommen dort zusammen, sehen sich, begegnen sich und verbringen einen Vormittag miteinander. Und das finde ich eine großartige Sache. Also es ist immer eine tolle Stimmung und es macht großen Spaß.
Würden Sie sagen, so eine Aktion bringt am Ende mehr, also so ein Benefizlauf in diesem Fall, als reine Spendenaufrufe über Newsletter, über Webseiten, weil das die Leute mehr mit involviert?
Bei der Aktion Kindern Urlaub schenken ist es so, dass die Website und der Newsletter deutlich weniger bringen als der Benefizlauf. Die größten Einnahmen allerdings sind unsere Patenschaften. Also das sind die rund 400 Menschen, die mit monatlichen Beiträgen die Aktion Kindern Urlaub schenken unterstützen. Das alleine sind schon fast 80.000 Euro, die da im Jahr zusammenkommen mit dem, mit dem wirklich für uns unheimlich wichtigen Effekt, dass dahinter eine gewisse Verlässlichkeit steht. Also mit diesen 80.000 Euro können wir auf jeden Fall rechnen oder zu einem großen, mit einer großen Wahrscheinlichkeit rechnen. Und natürlich die Spendenbriefe, die wir versenden, auch die bringen eine große Summe Geld, immer noch auch mehr als der Benefizlauf. Und trotzdem ist der Benefizlauf eben durch diese Verbindung aus, wir kommen zusammen, wir haben einen guten Anlass für die Presse- und Medienarbeit und es kommen direkt Spenden zusammen. Also der Lauf und Schenke Benefizlauf ist ein großes Ereignis. Dieses Jahr übrigens am 27. Juni in Leipzig. 10 Uhr ist der Start im Clara Zetkin Park und eine herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer.
Man kann sich anmelden über die Webseite der Diakonie Mitteldeutschland.
Man kann sich anmelden über die Seite www.hoffnungsengel.de und da am besten auf den Benefizlauf gehen, der ist dann auch recht schnell sichtbar.
Und man muss auch nicht topfit sein im Laufen. Man kann ja selber bestimmen, wie viele Runden laufe ich da mit. Man kann wahrscheinlich auch gehen, also man muss jetzt da auch keinen Rekord aufstellen.
Also die Runden werden gegangen, die werden gewandert, die werden gerannt, die werden gelaufen. Wir haben auch durchaus auch schon Situationen gehabt, wo ein Kinderwagen mit einem Kind da drinnen, der kriegt auch nochmal eine eigene Startnummer. Wir haben sogar einer schwangeren Teilnehmerin mal zwei Startnummern gegeben, weil wir das an dieser Stelle als durchaus gerechtfertigt empfanden. Also ich will damit sagen, der sportliche Aspekt ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir zusammenkommen und dass wir Runden absolvieren, dass Laufpaten die Spenden erbringen und dass da viel Geld zusammenkommt für den guten Zweck.
Wie viele Kindern konnten Sie denn im vergangenen Jahr, also 2025, dann einen Urlaub, eine Teilnahme an einer Freizeit ermöglichen?
Also letztes Jahr waren es ungefähr 5.000 Kinder, also Kinder und Jugendliche muss man immer dazu sagen, also wir unterstützen ja Kinder auch, die schon etwas größer sind. 5.000 Kinder und Jugendliche haben wir unterstützt über die Aktion Kindern Urlaub schenken in 2025 in ungefähr 300 Projekten mit rund 300.000 Euro. Das ist immer, klingt immer so nach so einer großen Zahl, ja, 5.000. Mir ist es immer ganz wichtig, das sind aber 5.000 mal ein Kind, also 5.000 mal ein Kinderschicksal, mit dem wir da umgehen. Und ich denke da an Beispiele wie etwa ein Mädchen oder inzwischen muss man eigentlich sagen eine junge Dame, ja, 15 oder 16 Jahre alt, die wurde vor einigen Jahren schon von einer Sozialarbeiterin quasi aufgelesen im Stadtteil. Wir reden hier von einer mitteldeutschen Stadtrandgebiet, ein Neubaugebiet, wo dieses Mädchen groß geworden ist. Die wurde dort eingesammelt von einer Sozialarbeiterin, wird seit einigen Jahren betreut dort, hatte am Anfang große Schwierigkeiten, sich so mit einzufinden und in der Schule zurechtzukommen und mit Freundinnen Kontakt aufzunehmen. unheimlich schwierig. Inzwischen betreut dieses Mädchen selber dort in dieser Einrichtung Kindergruppen. Sie leitet Kochkurse. Sie ist da gemeinsam mit der Sozialarbeiterin, fährt sie mit auf Reisen und ist quasi eine Co-Teamerin. Also das sind so wunderschöne Entwicklungen, die die Kinder durchmachen. Oder ein anderes Beispiel, auch ein Kind, auch hier mitteldeutsche Großstadt, ein Junge aufgenommen in einer sozialpädagogischen Familienhilfe. Die sozialpädagogischen Tageshilfen sind ja so eine Art, ich sag mal, ambulante Kinderheime. Also dort werden Kinder besonders betreut, auch intensiv betreut, die durch ihre Eltern in den jeweiligen Situationen nicht gut betreut werden können. Aufgrund von Krankheit, aufgrund von Scheidungssituationen, wie auch immer. Und dieser Junge hatte anfänglich dort in dieser Einrichtung auf den Tisch gekotzt, weil es erst einmal augenscheinlich eine bestimmte Mahlzeit nicht einnehmen wollte, aber dahinter verbarg sich natürlich eine ganze Geschichte. Also diese Handlung sollte eben auch deutlich machen, wie sehr ihn diese gesamte Situation, wie sehr ihn diese gesamte Erwachsenenwelt buchstäblich ankotzt. Dieser Junge ist wenige Jahre später Schülersprecher gewesen. Dieser Junge hat dann in dieser sozialpädagogischen Tagesgruppe andere Kinder, die in einer ähnlich verzweifelten Situation waren, also die genauso auch sich verlassen fühlten von der Erwachsenenwelt, unterstützt und geholfen, anzukommen in ihrem Alltag. Das ist eine unheimliche Leistung der Fachleute in der Sozialarbeit, der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und was wir mit der Aktion Kinder in Urlaub schenken tun, ist es, dass wir ihnen nochmal ein zusätzliches Moratorium schenken. Und gerade wenn wir jetzt bei der sozialpädagogischen Tageshilfe brauchen, dann sagen uns die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, melden uns dann immer zurück. Das ist eben eine Phase, das ist eine Zeit, in der wir mit den Kindern mal völlig ohne Druck umgehen können. Also da gibt's keine Hausaufgaben zu machen, da gibt's sozusagen, da sitzt keine Klassenarbeit im Nacken. Wir können mal uns ganz auf die Kinder einlassen und auf das, was ihnen.
Also in diesen Freizeiten und in diesen kleinen Urlauben.
In diesen Freizeiten können wir uns mal so ganz auf die Kinder einlassen und auf das, was ihnen wichtig ist, ohne Druck durch Schularbeiten, ohne Druck durch Hausaufgaben, ohne Druck durch eine Klassenarbeit, die vielleicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche ansteht. Und das stärkt die Zusammenarbeit, das stärkt das Vertrauen der Kinder gegenüber den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Das zumindest das, was uns zurückgemeldet wird. Und das ist ein Beitrag, den die Aktion Kindern Urlaub schenken an dieser Stelle leistet. Und diese Geschichten, die wir ja immer wieder erleben, die uns berichtet werden, wo wir auch selber dann noch in die Einrichtung fahren und uns das auch anschauen, das ist schon etwas, das uns auch stärkt und das uns dann auch den Zuspruch gibt zu sagen, das ist schon gut, das ist schon wichtig. Wirklich hat eine Bedeutung für die Kinder.
Die Kinder, die dann mitfahren können in diese Urlaube, in diese Freizeiten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wie werden die ausgewählt? Ist das so, dass sie über die Sozialarbeiter, über diese Einrichtungen, über Projekte, die mit den Kindern laufen, davon erfahren und dann sagen, dieses Kind braucht dringend diesen Urlaub?
Wir arbeiten da sehr, sehr eng mit den Kirchengemeinden und mit den Diakonieeinrichtungen vor Ort zusammen. Also mit den Kirchenkreissozialarbeiterinnen, mit den Fachleuten aus der Sozialarbeit, mit den Fachleuten aus der Jugendhilfe und der Jugendsozialhilfe. Unserer Erfahrung nach wissen die am besten, welche Kinder besondere Unterstützung brauchen und in welchen Konstellationen welche Maßnahme am besten geeignet sind. Momentan sind es so ungefähr 170 bis 190 Partnerinnen und Partner, also Partnerorganisationen, also Kirchgemeinden, soziale Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sind in Kontakt mit den Kindern und die wählen die Kinder aus und die stellen dann Anträge bei uns. Also das Prinzip ist so, die Spenden kommen rein und werden dann im Antragsverfahren wieder ausgegeben. Diese Einrichtungen stellen also Anträge bei der Aktion Kindern Urlaub schenken. Es gibt eine fachliche Prüfung dann durch die Referentin bei uns im Haus. Also die Kollegin prüft jeden Antrag und gibt Empfehlungen an den Spendenrat. Das ist sozusagen nochmal ein unabhängiges Gremium, das dann über die Förderungen entscheidet und die Förderungen auch überwacht.
Okay, das heißt, man kann, das ist ja auch wichtig für Menschen, die spenden, davon ausgehen, dass es wirklich ein Angebot für Kinder, die es wirklich brauchen und nötig haben. Da wird nicht irgendwie was ausgenutzt, sondern das ist mit Sinn und Verstand natürlich ausgesucht und es trifft die, die es wirklich brauchen.
Wenn wir jetzt von den 170 bis 190 Partnerorganisationen sprechen, dann sprechen wir von den Gemeindepädagogen vor Ort, die eine Fahrt machen wollen und dabei zwei Kinder mitnehmen möchten, von denen sie wissen, dass sie das so ohne weiteres nicht gut leisten können. Wir sprechen von den Fachleuten in der Sozialarbeit, in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Wir sprechen von Kolleginnen und Kollegen, die in stationären Einrichtungen arbeiten. Wir reden aber auch von den Menschen, die in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, also sprich im Jugendclub, im Begegnungszentrum, also Einrichtungen, die nachmittags mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und die genau wissen und genau sehen, welche Kinder es nötig haben. Die werden oft auch direkt und unmittelbar angesprochen und zu Maßnahmen eingeladen und können dann sozusagen an Ferienreisen teilnehmen, die ihnen sonst verwehrt bleiben würden.
Sie haben es schon gesagt, dieses Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, natürlich sowieso zu spenden, Pate zu werden für die Aktion und eben auch bei dem Lauf- und Schenke-Benefizlauf in Leipzig mitzumachen. Jubiläumsjahr 20 Jahre Aktion Kindern Urlaub schenken. Ist vielleicht nochmal eine besondere Motivation, da dabei zu sein. Es gibt seit noch nicht allzu langer Zeit das Spendenbündnis Hoffnungsengel, heißt das. Ein schöner Name, wie ich finde, gut ausgesucht. Was war die Motivation, dieses Bündnis von Evangelischer Kirche in Mitteldeutschland und Diakonie in Mitteldeutschland zu gründen? Will man da sozusagen Ideen, Leistungen, Aktionen besser bündeln oder was ist der Hintergedanke gewesen?
Seit 2022 hat sich Kirche und die Diakonie entschieden, die Spendenprogramme noch stärker miteinander zu verzahnen. Eine Möglichkeit, das auch gut nach außen zu geben, ist der Hoffnungsengel. Der Hoffnungsengel bündelt die Spendenprogramme von Kirche und Diakonie unter einem Dach. Und die Idee ist, zum einen den Menschen zu zeigen, was alles Kirche und Diakonie Gutes tun, was wir mit Spenden bewegen können und dabei auch die Vielfalt zu zeigen, die wir unter dem Dach von Kirche und Diakonie da haben. Und Hoffnungsengel, dieser Name, ist tatsächlich ja so auch bewusst auch ausgedacht mit dieser Handlungsaufforderung, auch sei ein Hoffnungsengel. Das ist die Einladung auch an die Menschen, sich selber auch zu positionieren und selber auch Mensch der Hoffnung zu sein. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden momentan in Thüringen und in Sachsen-Anhalt, also selber auch Hoffnung zu tragen oder andersrum gesagt, wenn wir Missstände verändern wollen, wenn wir Dinge, wo wir sagen, das ist ungerecht, das gefällt uns nicht, wenn wir das anpacken wollen und zum Positiven wenden wollen, das ist die Grundvoraussetzung, die Hoffnung, dass sowas gelingen kann. Und das brauchen wir.
Wir kommen gleich nochmal auf ein paar andere Spendenaktionen, die zum Hoffnungsengel gehören. Aber weil Sie es jetzt schon ansprechen, wie wichtig es ist und vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit Hoffnungsengel zu haben und vielleicht auch selber zu sein. Wie schwierig ist das in der heutigen gesellschaftspolitischen Situation? Spüren Sie, es wird ja immer mehr von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen, es ist sehr angespannt. Wir stehen in Sachsen-Anhalt vor einer Landtagswahl mit im Moment Umfragewerten für eine bestimmte Partei, die viele beunruhigen. Spüren Sie das als Fundraiser, als jemand, der versucht, für die gute Sache Geld einzusammeln, dass es schwieriger wird, gerade vielleicht auch als kirchlicher, diakonischer Träger, weil ja auch viele Leute sagen, Kirche brauchen wir nicht, die kriegen sowieso viel zu viel Geld, hier sollen wir denen auch noch Geld spenden. Spüren Sie das? Gibt es da eine Veränderung?
Wir spüren das schon. Wir spüren das vor allem an den Rückmeldungen, die wir mitunter bekommen. Es ist ja völlig normal, man schickt manchmal einen Spendenbrief irgendwo hin und dann ruft jemand an und findet es erstmal eine absurde Idee, dass er da angesprochen wurde. Das ist völlig normal. In der Regel können wir erst einmal die Rückmeldung aufnehmen. Also sind doch immer dankbar, wenn uns das zurückgemeldet wird, weil sonst wüssten wir es ja nicht, wen wir jetzt ansprechen können und wen wir erfolgreich ansprechen können und wen nicht. In der Regel nehmen wir dann also diese Rückmeldung auf. Wir lassen die Leute auch gerne auch mal ein bisschen schimpfen, einfach weil das den Menschen immer gut tut, mal irgendwo Dampf abzulassen. Das ist sozusagen dann auch ein Dienst, den wir dann übernehmen. Und in der Regel finden wir dann aber irgendeine Lösung. Und die Lösung könnte darin bestehen, dass man sagt, wir schicken ihnen keine Post mehr zu. Das ist natürlich eine Lösung. Ganz oft passiert aber auch was ganz anderes. Ganz oft passiert dann auch, dass im Laufe des Gesprächs die anrufende Person dann sowas sagt wie, naja, aber ich verstehe schon, warum sie das machen. Oder manchmal sogar, ich finde das schon auch gut, dass sie das machen. Mhm. Neuerdings gibt es aber auch Telefonate, wo wir merken, da ist gar keine Lösung gewünscht. Also das Gespräch dreht sich dann lange, lange Zeit im Kreis, ohne dass man zu einer Lösung kommt. Und selbst das Angebot, da sollen wir Ihnen jetzt keine Post mehr zuschicken, auf das wird nicht eingegangen. Da merken wir eine gewisse zielfreie Frustration. Wir sehen nicht mehr, wohin sich das auflösen kann. Und da vermuten wir, dass der Ziel des Anrufs nicht ist, ein Problem zu lösen oder einen Missstand besser zu machen, sondern Ziel ist eigentlich vielmehr, da eine entmutigende Botschaft zu setzen. Umso wichtiger finde ich aber, sich nicht entmutigen zu lassen. Also ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir tun, und ich glaube auch fest an die Ebenbildhaftigkeit Gottes in jedem Menschen. Und das bedeutet ja, dann auch dafür einzutreten und das stark zu machen, das groß zu machen. Wir merken es nicht an der Spendenbereitschaft. Wir haben nach wie vor steigende Spendenbeträge, wir haben steigende Beteiligungsquoten, also dass sozusagen auch der Stamm unserer Spenderinnen und Spender wächst. Das sehen wir parallel. Das hat natürlich auch vieles damit zu tun, dass wir unsere Anstrengungen jetzt in den letzten Jahren auch verstärkt haben. Also das ist natürlich ein Grund. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es etwas damit zu tun hat, dass die Menschen auch noch mal ein bisschen enger zusammenrücken und sage, gerade weil der Wind gerade kühler wird, gerade weil uns gerade der Wind entgegenbläst, müssen wir, die wir uns ja die Frage stellen müssten, was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun, müssen wir sozusagen noch ein bisschen mehr und ein bisschen intensiver Nächstenliebe üben, nur schon. Nichtsdestotrotz sehe ich solche Bestrebungen, wie sie momentan jetzt in Sachsen-Anhalt laufen, das, was jetzt gerade die AfD macht und die AfD fordert, das sehe ich schon als eine große Gefahr, nicht nur für Kirche und Diakonie. Es ist ein großes Problem für Gesellschaft. Also ich glaube, dass ja unser Zusammenleben auf dieser Idee beruht, dass jeder Mensch gleichwertig ist. Und wenn wir dieses Bild verlassen, dann haben wir einfach insgesamt ein Problem mit Gesellschaft.
Wie sehen Sie, um noch kurz bei dem Thema zu bleiben, die Chance oder vielleicht auch erstmal die Verantwortung von Kirche und Diakonie, hier klar zu bleiben in Worten, in Taten? Wir haben ja ein sehr klares Wort auch von der Landeskirche und der Diakonie Mitteldeutschland, was die AfD angeht und die Nichtvereinbarkeit dessen, was die AfD sagt, mit dem Evangelium, mit dem, was das Christentum ausmacht. Wie muss sich da Kirche und Diakonie jetzt verhalten, vielleicht gerade in diesem Jahr? Was erwarten Sie da selber?
Also wenn ich jetzt als Fundraiser spreche, dann sage ich Organisationen, die erfolgreich auch Menschen einladen wollen zu spenden, brauchen klare Botschaften, sonst funktioniert das nicht. Also wenn wir uns beliebig machen, dann wird das so nicht funktionieren, dann funktionieren auch unsere Spendenprogramme nicht. Und wenn wir sagen, wir glauben an die von Gott gegebene Würde jedes Menschen, wir glauben an die Ebenbildhaftigkeit Gottes in jedem Menschen, dann ist das momentan Provokation, aber das ist ja das, worauf unsere Werte beruhen, das ist ja das, worauf unsere Organisation beruht, das ist sozusagen unser 2000-jähriges Selbstverständnis, verbirgt sich ja in dieser Geschichte der Ebenbildhaftigkeit Gottes in jedem Menschen. Insofern kann ich nur sagen, es bleibt ja richtig, egal was gesellschaftlich passiert, es bleibt richtig, dass jeder Mensch ein von Gott gegebenes Recht auf ein Leben in Würde hat.
Das heißt, wir haben eigentlich eine ganz klare und sehr einfache Botschaft, die wir nur immer und immer wieder verteidigen müssen, in der Hoffnung, dass wir damit dann auch Menschen erreichen, auch Menschen, die vielleicht, ich nenne es jetzt mal, auf der Kippe stehen.
Auf jeden Fall. Also ich finde, wir müssen ganz, ganz klar unsere Botschaften, das, was uns wichtig ist, was würde Jesus tun? An der Stelle bin ich ganz, ganz, ganz Christenlehrerkind geblieben. Was würde Jesus tun? Das ist, glaube ich, die Geschichte, die wir immer wieder erzählen müssen, und die Frage müssen wir immer wieder stellen. Aber wenn ich die Frage stelle, was würde Jesus tun, dann heißt es immer auch, die Vergebung gehört damit rein. Das Räume schaffen von Kirche, das gehört unbedingt mit dazu. Also das Gesprächsangebot immer wieder aufrechtzuerhalten und zu sagen, jetzt im Augenblick passt das nicht zusammen, aber wenn sich da etwas verändert, dann ist der Mensch als solcher auch immer wieder eingeladen. Das muss auch Botschaft sein von Kirche und von Diakonie, finde ich.
Also gibt es ja zum Beispiel auch das Projekt Verständigungsorte, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist ja auch so ein Projekt, was vielleicht gerade in diesem Jahr auch noch mal mehr an Bedeutung gewinnen wird, wo es darum geht, lasst uns mal miteinander sprechen, auch wenn wir ganz weit auseinander sind im Moment vielleicht in unseren Ansichten.
Wir wissen auch, dass das auch Thema ist in den Förderprojekten der Aktion Kindern Urlaub schenken. Natürlich kommen da auch Kinder mit ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen zusammen. Und dann ist es auch Aufgabe unserer Sozialarbeit, an die Ebenbildhaftigkeit Gottes in jedem Menschen zu erinnern. Das ist da gelebte Praxis. Also das ist auch nicht erst seit gestern oder vorgestern ein Thema in unseren Förderprojekten, sondern schon seit einiger Zeit.
Jetzt haben Sie ja außer Aktion Kindern Urlaub schenken noch andere Projekte. Thüringen hilft ist eins, Hilfe vor Ort oder auch Familien gehören zusammen. Laufen die auf einem ähnlichen Niveau, was die Spendenbereitschaft angeht? Oder kann man sagen, Aktion Kindern Urlaub schenken ist schon das prominenteste Projekt?
Wenn man die Spendenhöhen betrachtet, dann ist die Aktion Kindern Urlaub schenken tatsächlich das mit Abstand größte Programm. Im vergangenen Jahr hatten wir etwa 330.000 Euro Einnahmen an Spenden in dem Programm. Dann dicht gefolgt von dem Programm Hilfe vor Ort. Hilfe vor Ort ist ein Spendenprogramm, mit dem wir nennen es immer gerne die ganz normale soziale Arbeit vor Ort unterstützen. In unseren Tafeln, in den Wärmestuben, in den Begegnungsstätten, aber auch in den Kirchencafés und Besuchsdiensten. Das ist ein Programm, das ist aus der Straßensammlung hervorgegangen und hat im letzten Jahr so knapp 270.000 Euro Spenden. Auch da einen großen Sprung. Und das sind die beiden größten. Bei Thüringen hilft hatten wir im letzten Jahr ungefähr 130.000 Euro Spenden. Also ist etwas kleiner, was die Spendeneinnahmen betrifft. Aber also wie gesagt, am Ende geht es ja darum, welche Hilfe wir möglich machen. Und da fällt es mir immer unheimlich schwer zu sagen, Urlaub schenken ist wichtiger als die Tafel vor Ort und dass Familien, die aufgrund von Flucht, Gewalt und Vertreibung auseinandergerissen worden, dass die wieder zusammenkommen, das ist wichtiger, als dass wir in Thüringen ein Projekt für benachteiligte Kinder unterstützen oder eine Familie dabei helfen, einen schweren Schicksalsschlag zu überwinden. Also ich kann das nicht in eine Hierarchie bringen. Ich möchte das auch nicht in eine Hierarchie bringen. Grundsätzlich sind wir immer so rangegangen, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir helfen können, dann wollen wir da Hilfe möglich machen, unabhängig davon, wo und bei wem es greift. Wichtig ist, dass die Hilfe notwendig ist. Und notwendig im Sinne von, dass es ein Stück Not wendet.
Ja, wir kommen zum Schluss unseres Podcasts, der ja heißt Gerührt und Geschüttelt. Und wir stellen immer am Ende des Gesprächs unserem Gesprächspartner die Frage, was hat dich in der Vergangenheit besonders gerührt und was hat dich vielleicht auch besonders geschüttelt? Wie ist das bei Ihnen? Fällt Ihnen da was ein?
Also gerührt hat mich vor ein paar Tagen, habe ich eine Postkarte bekommen, zusammen mit ein paar alten Münzen. Wir haben ja seit vergangenem Jahr die Aktion mit Urlaubsmünzen Urlaub schenken ins Leben gerufen. Wir laden also dazu ein, dass uns vom Urlaub gebliebene, übrig gebliebene Fremdwährung oder auch alte Währung, dass die uns zugeschickt werden. Wir sammeln das und lassen das umtauschen und dann wird uns ein Betrag auf dem Spendenkonto gutgeschrieben. Und da hat es mich wirklich sehr gefreut, ein kleines Päckchen zu bekommen mit einem Kärtchen dazu, wo uns zugesprochen wird, wo uns gesagt wurde, wie toll sie die Aktion Kindern Urlaub schenken finden und was für großartige Sachen wir doch damit ins Leben rufen können. Sowas tut einfach gut. Das ist einfach eine schöne Sache. Das hat mich gerührt an dieser Stelle. Geschüttelt hat mich in letzter Zeit die Debatte rund um die sogenannte Lifestyle-Teilzeit. Das hat mich tatsächlich fast ein wenig aus der Bahn geworfen, weil ich diesen Gedanken tatsächlich völlig absurd finde, nicht nur im Hinblick auf die Familien, mit denen wir bei der Aktion Kindern Urlaub schenken oft zu tun haben. Da reden wir von alleinerziehenden Müttern und alleinerziehenden Vätern. Wir reden von Menschen, die schwer krank sind, die versuchen, für ihre Kinder da zu sein, aber die eben nur eine bestimmte Möglichkeit haben, auch berufstätig zu sein. Aber viel weitergehen finde ich eigentlich, ich bin Jahrgang 1973, bin jetzt 52 Jahre alt. Ich hatte dieses große Glück, dass ich auch mit Einverständnis mit meinem Arbeitgeber für meine Kinder da sein konnte. Ich konnte, als die klein waren, zwischen 15 und 16 Uhr Feierabend machen und konnte mit denen die Nachmittage verbringen. Ich erinnere mich an Gespräche mit meiner Elterngeneration und mit der Großelterngeneration, die sagen, Mensch, wir hätten auch gerne mehr Zeit für unsere Kinder gehabt. Und da frage ich mich, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Wollen wir wirklich, dass das wieder normal wird, dass insbesondere Väter irgendwann mal in der zweiten Lebensphase dastehen und sagen, Mensch, hätte ich mal mehr Zeit für meine Kinder gehabt. Und diese Debatte bezog sich ja nicht nur auf Väter, bezog sich auch auf Mütter und Väter. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Wir mussten uns ja in den letzten Jahren schon öfter daran gewöhnen, dass die Schöpfung nicht mehr eine Summe vieler kleiner Wunder ist, sondern dass ein Wald eben das Holzlager ist für unsere Möbelproduktion und dass ein Acker nicht mehr eine Sammlung von Samen und von etwas, das dort wächst und gedeiht, sondern quasi das Lager für unsere Brot ist. Und wenn wir jetzt aber dazu kommen, dass Menschen quasi das Kapital sind für wirtschaftlichen Erfolg einiger weniger, dann glaube ich, haben wir einen Pfad verlassen, der mich tatsächlich schüttelt.
Deutliche Worte an unsere Herren und Damen Politiker, Politikerinnen. Dann schließen wir aber noch mit einem positiven Ausblick.
Wir laden ganz, ganz herzlich ein zum Lauf und Schenke Benefizlauf am 27. Juni in Leipzig im Clara Zetkin Park. Ist nicht zu verfehlen. Wir werden viel Krach machen. Sie werden uns finden. Start ist 10 Uhr. Eine herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer.
Und ich sage ganz herzlichen Dank an Andreas Hesse, Fundraiser, für das Spendenbündnis Hoffnungsengel von Diakonie Mitteldeutschland und Evangelischer Kirche Mitteldeutschland. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.